Ein Hildesheimer steht ab sofort an der Spitze der katholischen Kirche in Deutschland. Die Deutsche Bischofskonferenz hat Heiner Wilmer zum Vorsitzenden gewählt. Der Bischof des Bistums Hildesheim vertritt damit die Anliegen der katholischen Kirche gegenüber Staat und Gesellschaft und sogar gegenüber Papst und Vatikan. Wie es Wilmer von Hildesheim an diese Stelle geschafft hat, welche Aufgaben jetzt vor ihm liegen und was das für Hildesheim bedeutet, erklären HAZ-Redakteur Thomas Wedig und HAZ-Chefreporter Jan Fuhrhopp. Mein Name ist Björn Stöckemann und das ist Hatz gehört. Thema der Woche.
Hatz gehört.
Hallo Jan, hallo Thomas.
Hallo Björn.
Hi Björn.
Thema der Woche heißt unser Podcast und diese Woche sprechen wir über ein Thema mit Bedeutung für Hildesheim, aber auch für mindestens das ganze Land. Denn der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Ich habe es in der Anmoderation auch schon gesagt. Und damit ist er der wichtigste katholische Kirchenmann der Republik. Hand aufs Herz, hättet ihr damit gerechnet?
Also es war schon auffällig die letzten Jahre, dass sein Name unheimlich oft genannt wurde, wenn es irgendwie darum ging, dass ein neuer Posten in der katholischen Kirche zu besetzen war. Vor 2 Jahren, glaube ich, sollte er sogar mal Chef der Glaubensbehörde im Vatikan werden, also das, was Josef Ratzinger war, bevor er zum Papst gewählt wurde. Er ist im Gespräch, wenn jetzt in Münster ein neuer Bischof gesucht wird und als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war er vor 6 Jahren auch schon mal im Gespräch. Und von daher musste man schon damit rechnen, also was mich persönlich betrifft, ich hatte die Erwartungen so ein bisschen zurückgeschraubt, nachdem ich gehört habe, dass so im Umfeld des Domhofs eigentlich andere als Favorit galten und war dann doch sehr überrascht, als er es dann doch geworden ist.
Jan?
Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Wie Thomas sagt, war immer genannt als einer, der eine wichtige Rolle spielen kann oder noch eine wichtige Rolle spielen könnte in der katholischen Kirche in Zukunft. Ich selber hatte jetzt, sagen wir mal so zum erweiterten Favoritenkreis vielleicht gezählt, aber ich bin jetzt tatsächlich nicht davon ausgegangen, dass das wirklich wird und war doch überrascht, wirklich.
Ich erinnere mich an ein Foto von ein paar Jahren von dir und Heiner Wilmer bei seinem Antrittsbesuch hier, wo ihr beide zusammen drauf wart. Hast du dir das jetzt schon signieren lassen? Hast du es ausgedruckt? Hängt es im Hausflur so nach dem Motto, ich kannte ihn, bevor er berühmt war?
Wäre vielleicht noch eine gute Idee. Nee, habe ich noch nicht. Ich habe ihn jetzt auch noch nicht wieder gesehen.
Dieses Foto ist von 2018, denn da kam Wilmer eben als Bischof nach Hildesheim und seitdem begleitet ihr beiden ihn journalistisch in unterschiedlichen Rollen. Bevor wir jetzt ganz kurz in seine Biografie eintauchen, mal so der persönliche Eindruck. Was ist er für ein Mensch? Was habt ihr für ein Bild von ihm?
Ja, also mir ist ein Satz hängen geblieben. Ich hatte damals, bevor er offiziell hier sein Amt angetreten hat und geweiht wurde, hatte ich mich auf den Weg gemacht in seine Heimat im Emsland nach Scharpen, ein relativ kleiner Ort da, und hatte mich damit Leuten getroffen, Ortsbürgermeister zum Beispiel, die ihn von früher kannten. Und da ist mir ein Satz hängen geblieben, den ganz viele immer wieder gesagt haben, die fast ein bisschen verwirrt wirkten ob der Karriere, die er so hingelegt hat in der katholischen Kirche und jetzt Bischof werden sollte tatsächlich, die immer gesagt haben, ja, der ist eigentlich ganz normal. Das fand ich sehr, sehr einprägend, aber im positiven Sinne, dass er auch auf mich, als ich ihn dann das erste Mal hier getroffen habe, mit ihm gesprochen habe, wirklich sehr normal zugänglich wirkt, also offen, relativ locker im Umgang mit den Menschen und nicht, wie man das manchmal tatsächlich in der katholischen Kirche kennt, je höher die Position ist, desto, naja, um es böse zu sagen, wirken die manchmal desto entrückter, also von der Lebensrealität vieler Menschen und er wirkte sehr, sehr offen und zugänglich, bodenständig, gleichzeitig aber auch merkt man immer noch, wenn man sich mit ihm unterhält, dass er unglaublich schlau ist, also ein Intellektueller auch. Also der wechselt fließend vom Plattdeutschen, Bodenständigen ins Lateinische, ins Italienische und Englische. Also ne, wenn man länger mit ihm redet, merkt man, der hat auch tatsächlich ordentlich aus dem Kopf.
Also ich würde ihn ähnlich beschreiben. Ich glaube auch, dass er sehr, sehr nahbar ist. Er wirkt einfach freundlich, sympathisch, geht offen auf die Leute zu. Und ich kann mir vorstellen, dass so dieses Wesen, dass er so eine gewisse Offenheit ausstrahlt, auch wenn es um so einen Posten geht, wo man ja irgendwie, also er musste jetzt eine Zweidrittelmehrheit in geheimer Wahl erreichen. Also ich glaube, jemand, der verbiestert ist und irgendwie diese Ausstrahlung nicht hat, hat es da, glaube ich, auch ein bisschen schwerer.
Ich fahre mal so ganz kurz aus meiner Rolle als Moderator hervor, weil ich kenne ihn ja auch ein bisschen. Mir ist ein Satz aus einem seiner Bücher in Erinnerung geblieben oder sein Absatz, wo er beschreibt, wie man in seiner Heimat, er kommt ja aus dem etwas höheren Norden noch als wir, wie man da den Tee trinkt. Und das ist ja so ein starker schwarzer Tee, kommt ein dickes Stück Kandis unten rein und oben so eine Krone aus Sahne. Und er meint, im Grunde trinkt man den in drei großen Schlücken, sodass man zuerst die Sahne, danach den starken schwarzen Tee und dann halt eben den süßen Kandiszucker hatte. Und er hat das so als, er beschreibt das auch als ein bisschen als Parallelität zum Leben, so das wolchig-weiche, das etwas bittere, herbe und dann am Ende das süße. Ist mir irgendwie hängen geblieben, unterstreicht glaube ich so ein bisschen das, was du meintest. Sehr schlau, bodenständig, aber halt eben auch gefestigt in der Kirche oder im Glauben. So viel mal zu unserer persönlichen Einschätzung. Ich will jetzt mal ihn auch ganz kurz vorstellen, einfach ein paar biografische Daten. Der Mann hat viel gemacht, das ist jetzt wirklich im Schnelldurchlauf. Er ist 64 Jahre alt und leitet seit bald 8 Jahren das Bistum Hildesheim. Er stammt aus dem Emsland, Jan, du hast es gesagt. Und seine Priesterweihe, die hat er in Freiburg empfangen, da hat er auch viel gewirkt und gelernt. Er hat dann aber auch in der New Yorker Bronze unterrichtet und einen Orden von Rom aus geleitet. Wie gesagt, das jetzt wirklich in aller Kürze. Was hat ihn denn aber davon zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gemacht oder qualifiziert? Wie würdet ihr das sagen? Könnt ihr das einschätzen?
Ich glaube, dass jetzt letztlich den Ausschlag gegeben hat, dass er innerhalb der deutschen Bischöfe dieses Kreises als einer gilt, der so eine Art guten Mittelweg findet, um die sehr konservativen Bischöfe in Deutschland, die es gibt, die eher, wenn man sagt, man geht davon aus, die katholische Kirche soll und muss sich reformieren, die vielleicht eher bremsen und sagen, also was in Richtung Schwulen-Ehe meinetwegen geht oder wichtige Positionen von Frauen in der Kirche, die da eher auf die Bremse treten. Und dann gibt es die Reformer, die das vorantreiben wollen und denen es nicht schnell genug geht. Und meiner Einschätzung nach gilt Heiner Wilmer inzwischen als jemand, der sehr gut zwischen beiden Seiten vermitteln kann. Also der vom Typ her und von dem, was er gerade in den ersten 1-2 Jahren als Bischof gesagt hat, öffentlich, manchen glaube ich schon fast zu progressiv war, zu schnell war, weil er sehr deutlich gemacht hat, die Kirche muss sich verändern, da im Laufe der Jahre ein bisschen umgeschwenkt ist und inzwischen als einer gilt, der Verständnis hat bei den Reformern wie auch bei den Konservativen und vielleicht so ein sehr guter Kompromisskandidat, der beide Seiten mitnehmen kann auf dem Weg in die Zukunft der katholischen Kirche, wo immer die hinführen mag.
Also ich glaube auch, dass der Ausschlag bei ihm einen Tick mehr Richtung Reformer geht. Also als er im Gespräch war, eventuell Chef der Glaubensbehörde zu werden, da hat ein Kardinal wohl gemeint, das wäre eine Katastrophe für die katholische Kirche. Also das war ein konservativer Vertreter, der meinte dann, wird irgendwie alles über den Haufen geworfen. Aber ich glaube auch, er hat wohl in den letzten Jahren eine ganz gute Rolle als Vermittler gefunden. Und das wird jetzt wahrscheinlich wirklich entscheidend gewesen sein.
Und es wird, davon können wir wohl ausgehen, auch entscheidend für seine Amtszeit werden. Denn die Herausforderungen, die als leitender Kirchenmann in der katholischen Kirche vor einem liegen, sind ja sowieso schon groß und eben an der Stelle werden sie nicht kleiner. Wir haben heute ein sehr großes Thema vor uns, deswegen sind wir jetzt auch mal wieder in meiner Moderation so ein bisschen wirklich in aller Kürze schlaglichtartig. Dass die Kirche nämlich vor großen Herausforderungen steht, das hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, auch der nicht in der Kirche ist. Die Mitgliederzahlen sind rückläufig, dadurch fehlen auch Priester und Geld. Und das merken wir ja auch sogar hier in der Region. Mittlerweile teilen sich sogar hier in den großen Städten mehrere Gemeinden eine Pfarrperson. Und die Kirche gibt sogar Gebäude ab. Ein Beispiel, St. Michael in Nordstemmen. Das wird jetzt abgerissen, oder die Kirche wird jetzt abgerissen. Und damit beschäftigen sich die Bischöfe. Aber, und das ist wahrscheinlich der Elefant im Raum, ganz massiv belastet die katholische Kirche natürlich der Missbrauch, gerade von Kindern und Jugendlichen eben durch Kirchenangehörige, sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt. So, Jan, kannst du ganz kurz die Situation, die Lage, den Stand im Bistum zusammenfassen?
Das ist eine schier unmögliche Aufgabe, ganz kurz zusammenzufassen, wie die Lage beim Thema Missbrauch, Missbrauchsaufarbeitung im Bistum ist. Ich werde es versuchen. Also als Bischof Wilmer hier sein Amt angetreten hat, da hat er ein schweres Erbe übernommen. Also die Jahre davor gerade hat es angefangen im Bistum Hildesheim sich intensiv mit der Vergangenheit zu beschäftigen und mit der Gegenwart, aber vor allen Dingen erstmal mit der Vergangenheit. Auch unter öffentlichem Druck hatte das Bistum begonnen, in die Archive zu gucken und wirklich begonnen, langsam zaghaft aufzuklären, was in Sachen Missbrauchstaten es gegeben hat, wie viele Betroffene es gibt, wie viele Tatverdächtige es gibt. Das heißt, als Bischof Wilmer hier sein Amt angetreten hat, da war es mittendrin quasi. Da muss man zu wissen, dass zum Beispiel, also 2010 war dieser Riesenskandal vom Canisius-Kolleg in Berlin, was praktisch Erdbeben gleich bundesweit das ausgelöst hat. Da gab es einen Riesenmissbrauchsskandal an diesem Kolleg, an dieser Schule, wo über Jahre, fast Jahrzehnte Jungen missbraucht worden sind. Das hat diesen ganzen, unter dem Schlagwort Missbrauchsskandal, katholische Kirche ins Rollen gebracht eigentlich. Und da war einer der mutmaßlichen Haupttäter, ein Pfarrer, der ist damals dann versetzt worden. Das war lange in der katholischen Kirche Muster, dass Tatverdächtige nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, sondern oft versetzt wurden in eine andere Gemeinde, in ein anderes Bistum. Und so war das auch. Und letztlich ist dieser Pfarrer damals in Hildesheim gelandet, war auch hier tätig, wurde aber, ja, es wurde nicht wirklich aufgeklärt, sondern es wurde versucht, das möglichst geräuschlos irgendwie zu beerdigen und den weiterarbeiten zu lassen. Und das ist so einer dieser Fälle, die dann im Laufe der Zeit und in der Zeit, bevor Bischof Wilmer hier angefangen hat, an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und das war dann erst so die Spitze des Eisberges. Das ist dann immer weitergegangen in das Jahr, bevor Bischof Wilmer angefangen hat, ist eine erste große Missbrauchsstudie veröffentlicht worden, wo versucht wurde aufzudecken, welche Taten, welche Tatverdächtigen es in der Vergangenheit gab. Eine zweite Studie ist dann später veröffentlicht worden. Zurzeit läuft eine dritte, die Bischof Wilmer selber in Auftrag gegeben hat. Dazu kommt, dass der spezielle Fall, dramatische Fall, dass der frühere Bischof Jansen, der 1988 gestorben ist, dass der beschuldigt worden ist, selbst Missbrauchstäter gewesen zu sein. Das ist nicht bewiesen. Die Schilderungen der mutmaßlich Betroffenen wurden aber zumindest offiziell als glaubhaft eingestuft. Und in einer Studie wurde sehr deutlich offengelegt, dass Jansen wohl zumindest mutmaßliche Täter ja, gedeckt hat. Es soll so eine Art Schweigekartell bestanden haben, dass man sich eher, um es runterzubrechen, eher um die Tatverdächtigen, Beschuldigten gesorgt hat und nicht so sehr um die Betroffenen. Insofern ist, als wenn man hier hergekommen ist, hatte er, lag offen vor ihm, dass auch ein Bistum Hildesheim mit der Vergangenheit es ein sehr großes Problem gibt, ja.
Und wie ist denn, Thomas, dein Eindruck, wie ist er damit umgegangen? Jan hat es ja eben angedeutet. Was von Erbe er hier antritt, das muss ihm klar gewesen sein, als er hergekommen ist. Wie hat er sich gemacht, würdest du sagen?
Also ich glaube, er hat das wirklich als Schwerpunktthema seiner bisherigen Amtszeit angenommen, hat da wirklich nichts mehr unter den Teppich gekehrt, hat an der Aufarbeitung gearbeitet. Und ich fand jetzt an seinen ersten Worten, als er jetzt das neue Amt in der Bischofskonferenz übernommen hat, fand ich ganz eindrucksvoll, wie sehr er betont hat, dass er jetzt wirklich sich mehr um die Verkündigung des Evangeliums kümmern will, also um ein Kernthema der Kirche. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für ihn auch die letzten Jahre durchaus belastend war, dass dieses Thema sein Amt so überschattet hat.
Vielleicht, wenn ich jetzt mal auch persönlich so über den Journalisten, über den Berichterstatter hinaus fragen darf. Du bist selbst Katholik. Wie ist das für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Und vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant, wie einfach ist es, das voneinander zu trennen? Also den neutralen Berichterstatter, aber natürlich halt irgendwie auch den Menschen, Thomas Wedig.
Also ich glaube, es geht mir da, wie fast allen, die noch in der katholischen Kirche sind, dass natürlich das, was so nach und nach ans Tageslicht kam, ist natürlich einfach entsetzlich. Ne? Also das, man muss auch mal deutlich sagen, da geht es um schwere Verbrechen. Ne? Das sind nicht irgendwie Sachen, über die man hinwegschauen kann. Und das hat ja doch auch das ganze Image der katholischen Kirche, sage ich mal, sehr bestimmt in den letzten Jahren. Ich habe manchmal schon so die Erfahrung gemacht, wenn man erzählt hat, man ist katholisch, dass man dann fast so auf Reaktionen gehört, um Gottes Willen, du bist noch in dem Laden drin. Ne? Also ja, wie ich das sonst erlebt habe, also ich glaube, es war wichtig, dass Heiner Wilmer die Aufarbeitung so vorangetrieben hat, wie er es getan hat. Und da ist, glaube ich, in der Zeit vor ihm einiges nicht so gelaufen, wie es hätte laufen müssen.
Ja, ich wollte noch dazu sagen, dass ich fand es extrem beeindruckend, wie er als Bischof, als ganz frisch gewählter Bischof oder bestimmter Bischof schon in der Messe, wo er geweiht wurde, quasi schon da direkt gesagt hat, das wird eine Hauptaufgabe sein in seinem Amt, also die weitere Aufarbeitung von Missbrauchsfällen und Aufklärung betreiben. Er hat dann, womit er ja bundesweit und bis in den Vatikan für Aufsehen gesorgt hat, er hat sich so deutlich geäußert wie kaum einer vor ihm, wenn überhaupt jemand vor ihm in so einer verantwortungsvollen Position, indem er zum Beispiel gesagt hat, schon relativ kurz nach seiner Weihe, dass er den Eindruck hat, dass der Machtmissbrauch in der DNA der katholischen Kirche steckt. Also das galt dann unter vielen Hardlinern und Konservativen schon als durchaus, naja, Nestbeschmutzung. Ne? Also da hat er schon extremen Gegenwind gekriegt. Und er hat dann in der Zeit danach noch auch diesen Ausspruch verteidigt nochmal in einem Essay, den er mal geschrieben hat, sehr deutlich gemacht. Ich habe aber den Eindruck, dass er das sehr ehrlich gemeint hat und das aus vollem Herzen kam und voller Überzeugung und dass er aber von dem Gegenwind, den er dafür gekriegt hat, durchaus überrascht war beziehungsweise gemerkt hat, dass die Veränderung und die Offenheit, die er so vorantreiben will, die ihm wichtig ist, in dieser katholischen Kirche nicht so funktioniert oder dass er nicht so schnell damit vorankommt, wie er anfangs vielleicht dachte. Und ich habe den Eindruck, dass er deswegen auch in öffentlichen Äußerungen durchaus vorsichtiger und zurückhaltender geworden ist, was das angeht.
Gleichzeitig können wir ja auch auf das ganz Konkrete gucken, was er getan hat. Also wir haben jetzt auch schon viel darüber gesprochen, wie er sich geäußert hat. Und Jan, du hast es natürlich eben auch angesprochen, wie er da tatsächlich die Aufarbeitung von institutioneller Seite angegangen ist. Gleichzeitig wollen wir hier aber auch thematisieren, dass es dann auch durchaus am konkreten Handeln Kritik gibt, von Betroffenen. Ein Name, der da hier in Hildesheim ganz präsent ist, ist der Name Jens Windel. Jan, vielleicht kannst du dazu was sagen. Wer ist der Mann und was sagt der zu Heiner Wilmer oder über Heiner Wilmer?
Ja, Jens Windel ist selber nach eigenen Angaben und das Bistum hat ihm das auch die Schilderung als glaubhaft eingestuft. Er ist selber vergewaltigt worden von einem früheren Pfarrer in Sorsum, der nachweislich auch Missbrauchstäter war. Und Jens Windel hatte dann die Betroffeneninitiative Hildesheim gegründet, hat sich sehr dafür stark gemacht, dass Aufklärung betrieben wird, dass die Betroffenen mehr Rechte bekommen, dass Entschädigungen gezahlt werden und hatte auch, kooperiert ist ein bisschen viel, aber Bischof Wilmer ist schon, oder sie sind beide aufeinander zugegangen, sagen wir mal so. Und Wilmer hat ihm klar gemacht, dass er das Anliegen sehr ernst nimmt und sich dahinter stellt. Letztlich hatte dann Jens Windel aber, nachdem er schon Zahlungen bekommen hatte von der katholischen Kirche, als sogenannte Anerkennung des Leids, das sind so eine Art Entschädigungszahlung, hatte er dann aber noch eine Schmerzensgeldklage eingereicht und wollte Schmerzensgeld vom Bistum, mindestens 400.000 Euro erstreiten vom Zivilgericht. Und da war dann ein Punkt, da hatte Bischof Wilmer dann jedenfalls von Windel persönlich, aber auch von anderen betroffenen Initiativen aus Deutschland Kritik dafür bekommen, beziehungsweise die Bistumsspitze hier, Wilmer plus der rechtlichen Abteilung, weil der Punkt war, das Bistum hat auf eine Man nennt das Einrede der Verjährung. Das heißt, das Bistum sagt so, nee, die Taten, wo Jens Wille Betroffener war, die sind inzwischen verjährt. Und das Bistum hätte darauf verzichten können, praktisch darauf zu bestehen, dass das Gericht feststellt, dass die Taten verjährt sind, und hätte das Bistum darauf verzichtet, hätte die Zivilkammer sich tatsächlich inhaltlich auch mit diesem Fall auseinandergesetzt und dann entscheiden können, inhaltlich gibt es ein Schmerzensgeld oder nicht. Und dafür hat Wilmer auch persönlich durchaus einige Kritik bekommen, weil sie sagen, das Bistum hätte das dem Gericht überlassen sollen.
Weil das unter anderem, so habe ich es damals verstanden oder im Hinterkopf, auch einen Präzedenzfall geschaffen hätte. Also dann wäre tatsächlich mal so ein Fall wirklich von einem Gericht verhandelt worden.
Ja, es gab einen Fall vorher in Köln, wo ein Betroffener Schmerzensgeld zugesprochen bekommen hat. Hier gab es die Erwartung, dass das Bistum Hildesheim das auch praktisch freigibt zur Verhandlung. Ne? Und dadurch, dass sie aber gesagt haben, so, nee, das ist verjährt, hat das Zivilgericht dann letztlich gesagt, ja gut, dann können wir uns nicht damit beschäftigen. Es gab dann hinterher einen außergerichtlichen Vergleich. Wie viel Geld dann wirklich geflossen ist, das wissen wir nicht. Darüber wurde Stillschweigen vereinbart.
Kannst du spekulieren oder weißt du es vielleicht sogar oder kannst du einschätzen, das ist ja eine sehr formaljuristische Argumentation, die dann eben von Wilmer oder beziehungsweise von der Bistumsleitung da vertreten worden ist. Wie kommt es dazu? Also wir haben es ja so ein bisschen auch durchklingen lassen und angesprochen, ne? Heiner Wilmer ist ein Funktionär in diesem großen Gebilde, in diesem großen Apparat katholische Kirche. Das muss man eben auch sagen. Das ist auch eine Institution mit vielen Abteilungen, mit vielen Ämtern, die manchmal bürokratischer ist, als man sich das als Gläubiger in der Kirche vielleicht sogar vor Augen hält. Wie kommt es dazu? Also war das irgendwie das Einknicken vor dem Apparat von Wilmer oder das Arrangieren mit diesem Apparat, vielleicht auch das Arrangieren oder die Diplomatie auf der einen Seite, das Leid schon anzuerkennen, wie du es gesagt hast, das ist ja diese Formulierung von der katholischen Kirche, ist kein Schmerzensgeld, aber es ist zumindest Geld, was man den Betroffenen gibt. Und auf der anderen Seite aber, wir haben es ja angesprochen, so die Hardliner oder die sehr Konservativen, die Traditionalisten auch nicht zu verprellen. Kannst du das einschätzen?
Ja, soweit ich das einschätzen kann, also wenn Wilmer zu dem Thema gesprochen hat, da gab es auch Pressegespräche dazu, wo das Bistum die Linie erklärt hat, bilde ich mir ein, man konnte schon, oder ich hatte den Eindruck, man konnte schon merken, dass Wilmer persönlich das sehr beschäftigt und ihn zerreißt. Also so, dass er, man mal sagen kann, rein persönlich würde er vielleicht sagen so, ja, komm, wenn es dir hilft und es besser und als Zeichen dafür zahlt das. Er ist aber natürlich auch eingebunden tatsächlich in, was wie du sagst, in einen bürokratischen Apparat. Da sind auch nüchterne Juristen am Werk, ne? Also so ein Bistum und die katholische Kirche hat auch einen riesen Verwaltungsapparat, da sind Juristen dabei, die beraten und sagen so, nee, wenn ihr das macht, hat das zur Folge, dann gibt es noch mehr Klagen, dann gibt es die Folgekosten und so weiter. Und deswegen war es tatsächlich eine relativ letztlich nüchtern abwägende Entscheidung, glaube ich. Und genau dafür hat er dann aber wiederum Kritik erfahren.
Das ist ein sehr großes Thema. Wir können das hier in diesem Podcast nicht in allen Details erschöpfend behandeln, aber das, was wir zumindest mal angesprochen haben, lasst uns dann jetzt mal tatsächlich das juristische Terrain wieder verlassen und mal schauen, was kann Heiner Wilmer denn jetzt in seiner neuen Position, mit seiner neuen Aufgabe bewegen? Was wird er vielleicht auch angehen? Thomas, du hast das ja angesprochen, hast ja zitiert, was er in seinem ersten Statement nach der Wahl gesagt hat. Also ja, was kann man von Heiner Wilmer als Vorsitzendem der Deutschen Bischofskonferenz erwarten?
Also ich glaube, man darf nicht zu viel erwarten. Man muss immer sehen, dass die katholische Kirche halt eine Kirche ist, die weltweit und relativ hierarchisch organisiert ist. Und die deutschen Katholiken machen mit 20 Millionen knapp vielleicht 1% und ein paar Zerquetschte der Katholiken weltweit aus, ne? Und man hat die letzten Jahre schon gesehen, als in Deutschland den sogenannten synodalen Weg gab, wo also Kirchenvertreter und Laien zusammen über Reformen gesprochen haben, versucht, die irgendwie voranzutreiben, dass das mit Rom nicht so zu machen ist, wie sich das in Deutschland viele wünschen. Also Papst Franziskus hat die deutschen Katholiken da schon regelrecht zurückgepfiffen und Papst Leo XIV. Zeigt jetzt auch eher, dass er, glaube ich, auch auf die Bremse tritt und da nicht irgendwie groß was umschmeißen will. Und ja, auf der anderen Seite kann Heiner Wilmals als Vorsitzender der Bischofskonferenz, er ist im Grunde an die Beschlüsse der Konferenz gebunden. Also er hat zwar irgendwo, glaube ich, schon den Freiraum, das hängt wohl immer sehr von der Persönlichkeit ab, wie er sich positioniert, wie er vielleicht auch zwischen den Zeilen irgendwie spricht und was durchblicken lässt, aber dass da jetzt irgendwie den großen Wurf zu erwarten und dass jetzt irgendwie Reformen jetzt irgendwie schneller gehen, die Erwartung sollte man, glaube ich, ein bisschen runterschrauben. Er hat auch im Zusammenhang mit dem synodalen Weg mal gesagt, als viele sehr enttäuscht waren, als deutlich wurde, dass die Fortschritte nicht so schnell gehen, wie sich das viele hoffen, hat er mal gesagt, man müsste einen längeren Atem haben und dass sich einige vielleicht damit abfinden müssten, dass gewisse Veränderungen und Reformen nicht innerhalb der eigenen Lebensspanne klappen könnten. Was natürlich jetzt für alle, die jetzt irgendwie für ihre eigene Lebensspanne sich irgendwie Veränderungen erhoffen und vielleicht als Geschiedener noch irgendwie heiraten wollen oder um nur ein Beispiel zu nennen, ja, ist schon ernüchternd vielleicht.
Ja, das ist tatsächlich genau das Zitat, was Thomas gerade genannt hat, hatte ich mir vorher auch nochmal Vorbereitung jetzt für die Aufnahme hier rausgesucht. Das ist, glaube ich, tatsächlich, das bringt das so auf den Punkt, ne? Also, dass keiner jetzt erwarten muss, weil will man vielleicht mutiger, moderner und im Kopf jünger wirkt als andere, dass jetzt innerhalb der nächsten 10 Jahre es offiziell schwulen Hochzeiten, schwulen Ehen und Frauen als Priester gibt, Priesterinnen. Also das tatsächlich, nicht innerhalb einer Lebensspanne, das ist so das, worauf wir uns, glaube ich, einstellen müssen. Ach du, die Kollegen der Bild-Zeitung übrigens hatten getitelt, Wilmer ist jetzt Bischofsboss. Klingt schön, aber es ist tatsächlich, was Thomas eben sagte, es ist nicht so, dass Wilmer jetzt bestimmt, was die anderen Bischöfe zu tun haben.
Ich wollte
sondern
gerade fragen,
er hat so daran gebunden.
Meine Lieblingsformulierung in diesem Podcast, ganz kurz, könnt ihr mal sagen, was ist die Deutsche Bischofskonferenz überhaupt, was macht die und was macht der Vorsitzende? Ist er so eine Art Klassensprecher jetzt von allen Bischöfen? Also, ne, wirklich ganz ernst gefragt, ich glaube, Thomas, du hast ja einen kurzen Infokasten sogar für uns geschrieben. Kannst du es in ein, zwei Sätzen zusammenfassen? Was macht jetzt Heiner Wilmer da in Würzburg?
Also er ist vor allem Moderator, glaube ich, der auch die Sitzung leitet und ja schon Sprachrohr, eine Repräsentant der Bischofskonferenz, aber ist da halt irgendwie schon daran gehalten, als solche Sprachrohr das weiterzugeben, was irgendwie so Konsens ist. Ne? Also muss ich, glaube ich, hüten da jetzt irgendwie so seine eigene Position da jetzt sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Also er wird schon vor allem Diplomat sein müssen, glaube ich.
Und was bedeutet das alles denn für uns? Also für uns hier in Hildesheim? Also ja, ganz flapsig gefragt, brauchen wir bald einen neuen Bischof? Weil das wird ja schon eine größere Aufgabe sein.
Also einen neuen Bischof hätten wir gebraucht, wenn er jetzt Bischof in Münster werden würde. Das war ja ein anderes Amt, für das er im Gespräch war. Da glaube ich nicht, dass ihn der Papst jetzt für das Amt noch irgendwie ernennen wird, weil dann gäbe es zwei Baustellen, die er sich erst neu einarbeiten muss. Und das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Also er wird hier bleiben, denke ich, wird aber viel weg sein. Also das ist kein Amt, was man so nebenbei macht. Das ist schon, ja, er wird da sehr gefragt sein. Wie gesagt, auch als Sprachrohr aller deutschen Bischöfe wird er auch von den Medien jetzt nicht nur aus Hildesheim, sondern aus ganz Deutschland belagert werden. Und da kommt es ihm sehr zu Passe, dass jetzt ausgerechnet an diesem Samstag jetzt endlich wieder auch ein Weihbischof geweiht und eingeführt wird, nachdem es 1,5 Jahre keinen gab in Hildesheim. Es gab ja sonst eigentlich immer zwei die ja gerade so im Alltag der Kirche ihm viele Aufgaben abnehmen, ne, von Firmung über Besuche in der großen Diözese, die ja eine der größten in Deutschland ist. Und ja, das kommt gerade pünktlich.
Wir nutzen diesen Podcast ja auch immer, um so ein bisschen Einblick in unseren Reaktionsalltag zu geben. Wie ruft man denn eigentlich beim Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz an? Das war ja diese Woche für uns auch eine Herausforderung, unseren Bischof zu erreichen.
unterschiedliche Wege gibt es sonst der Kommunikation. Hier bisher lief vieles über die Pressestelle im Bistum. Da gibt es einen eigenen Pressesprecher, zu dem wir einen ganz guten Draht haben. Da gibt es Handynummern, wo man den dann erreichen kann. Und jetzt ist es natürlich kompliziert. Jetzt müssen sich die Pressesprecher, es gibt denjenigen hier im Bistum, der zuständig ist, wenn Heiner Wilmer gerade in seiner Funktion als Bischof reden soll. Wenn er als Vorsitzender der Bischofskonferenz reden soll, gibt es dann da eine eigene Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz. Da wird jetzt auch für uns das erstmal interessant, wen rufe ich wann an und in welcher Funktion frage ich ihn. Aber bislang hat es eigentlich auch ganz gut funktioniert und auch in dieser Woche hatten wir dann auch auf Anfragen des Kollegen Sebastian Knoppig ja auch noch ein exklusives Zitat von Wilmer direkt gekriegt, ein Statement. Also ich bin da zuversichtlich, dass wir weiterhin auch relativ schnell Kontakt haben.
Und dementsprechend bleiben wir am Thema, werden wir am Thema dranbleiben. Ihr werdet Heiner Wilmer sowohl als Bischof von Hildesheim als auch als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz weiter begleiten. Ich sage erstmal vielen Dank, dass ihr euch jetzt heute die Zeit für uns genommen habt, um das mal zu erklären und uns hier Einblicke zu geben.
Ja, gerne. Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war das Thema der Woche, ein Podcast von Hat's gehört, der Audiomarke des Medienhauses Gerstenberg. Jeden Samstag neu auf hildesheimer-allgemeine.de und natürlich bei Spotify und Co. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne. Da, wo es geht, lasst ein Like da und drückt die Glocke.